Du guckst Mutant Talks auf Mutant Television. Mein Name ist Johnny Mutante und ich habe heute einen ganz speziellen Gast am Start. Er ist ein dudeistischer Priester, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft, Musiker und als DJ Dr. Doom, Talkshow-Dauergast, Landesvater der Partei Die Partei NRW. Für die einen ist er der Fürst der Finsternis, für die anderen der Herr der Maden und in jedem Fall ist er aber Deutschlands bekanntester Kriminalbiologe. Das hier ist Mutant Talks featuring Dr. Marc Benecke. Marc, mein Bester, alles gut.
Super nice. Das ist super, das ist eine super Anmoderation. I like.
Marc, ich mache jetzt seit einem Jahr dieses Format Mutant Talks, nicht den Kanal, aber das Format. Und du bist der erste Gast, bei dem meine Mutter sagte, Mensch, das ist aber interessant. Was denkst du denn, woran das liegt? Was macht diese Faszination Marc Benecke aus?
Das wäre vielleicht eher mal die Frage, was die Faszination deiner Mutter ausmacht. Also ja, keine Ahnung. Ich glaube, da sieht jeder was anderes. Du hast das ja vorhin schon so angedeutet. Es gibt Leute, die interessieren sich halt eher für den Teil mit der Bearbeitung durch Spuren von Kriminalfällen. Jetzt haben wir in letzter Zeit sehr viele Leute, die sich dafür interessieren, dass ich einfach was erkläre, also wie Viren funktionieren und was Viren sind und was das bedeutet, wenn jetzt eine Veränderung auftritt. Dann hast du Leute, die eigentlich gerne rätseln so und die eigentlich aus der Krimi-Ecke kommen und die mal kurz so reinschnuppern in die Spurenkunde. Da gibt es echt alles Mögliche. Was auch noch kommt, wir reden sehr viel mit Leuten. Also wenn Leute verrückte Fragen haben, die andere nicht glauben, meinetwegen, immer wenn ich in dem und dem Sessel sitze, juckt es mich. Und dann sagen alle, ja, okay, und? Ne? Und dann sagen wir, ja, worauf wollen sie denn hinaus? Dann sagen die, ja, das ist jetzt seit 2 Jahren und wir haben die halbe Einrichtung weggeschmissen. Der Hautärztin sagt, wir spinnen. Keiner glaubt uns irgendwas. Und da hören wir einfach zu. Das ist auch nochmal eine Ecke, die sieht man nicht. Also die ist total verborgen. Das sind aber auch sehr, sehr viele Leute. Oder auch, das ist die letzte Gruppe noch, die jetzt so spontan mir einfällt. Das könnte man jetzt nicht den ganzen Tag machen. Aber das sind Leute, die nicht gut lesen und schreiben können. Und meine Frau und ich, wir sind die Einzigen, die dann immer so verständliche Sachen auf Video machen zu irgendwas, was naturwissenschaftlich ist und das einfach mal zeigen und erklären und du musst aber nicht gut lesen und schreiben können dafür. Das ist zum Beispiel auch eine völlig unsichtbare Gruppe, weil die tauchen natürlich fast nirgendwo auf, diese Leute. Ne?
Das hat wahrscheinlich auch viel mit deiner Medienpräsenz zu tun. Du bist ja, für die Deutschen bist du ja sowas wie die Go-To-Person geworden, irgendwie was Biologie oder was auch Kriminalbiologie angeht. Diese Medienpräsenz, folgt die so einer gewissen Mission? Also gibt es da etwas, was du den Menschen einfach sagen willst? Oder also was ist der Grund für diese extreme Medienpräsenz?
Nee, also das hat sich durch Zufall ergeben. Also das sind viele Zufälle. Also Zufall Nummer eins ist, ich bin in Köln, ich hatte eine Schülerzeitung gehabt und dann ist RTL entstanden, der jetzt mittlerweile sehr, sehr bekannte Fernsehsender, der auch damals schon sehr schnell durch die Decke gegangen ist. Aber damals war Privatfernsehen noch was ganz Neues, ne? Muss man jetzt für Jüngere sagen. Und dann sind natürlich einige Leute auch zu RTL gegangen. Und jetzt kam es dazu, ich war in Köln, RTL war in Köln, dann haben die zum Beispiel auch schon mal einfach angefragt. Das war ja damals alles noch ganz familiär, ne? Und der WDR auch, das ist der größte öffentlich-rechtliche Sender. Dann habe ich seit über 20 Jahren oder seit genau 20 Jahren wahrscheinlich eher eine Sendung im Berliner öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sehr, sehr große Sendung, die jeden Samstagmorgen läuft. Da sind auch schon 2 oder 3 Generationen von Radiohörern und Hörerinnen jetzt mit aufgewachsen, weil die Leute ja nicht so lange Radio hören. Ne? Die hören ja eine bestimmte Sendung immer samstags morgens zum Frühstück, natürlich auch nur, je nachdem, wie die familiäre Situation ist mit Kindern oder so. Und das hat sich dann, und viele andere Geschichten, und das kommt daher, dass ich der Einzige bin, der mit denen redet. Zum Beispiel, wenn die Bild-Zeitung heiß geschmäht von jedem, ne, brauchst du nur erwähnen, dann kriegen auch jetzt hier alle direkt schon, kriegen alle Ausschlag. Wenn die aber sonntags nachmittags anruft, dann mache ich trotzdem was und erkläre was. Und das hat sehr, sehr, sehr oft extrem gute Folgen gehabt.
Aber warum? Was ist der Grund?
Ja. Also das ist erstmal der strukturelle Grund. Und der Grund, warum ich es dann aber mache und nicht sein lasse, ist, dass ich es als Kind total nervtötend fand und als Jugendlicher, dass die Informationen nicht vorhanden waren. Heute kannst du das natürlich googeln, das meiste. Aber damals musstest du in die Buchhandlung rennen, in die Bibliothek rennen. Dann gab es noch die medizinische Universitätsbibliothek. Je nachdem, wie alt du warst, fanden die das natürlich seltsam, dass du da vor der Tür standst oder auch nicht. Die Stadtbibliothek. Und Erwachsene konntest du eigentlich kaum ansprechen. Also die haben seltsame Fragen, die dachten, man macht einen Witz, wenn du was Seltsames fragst. Das kenne ich auch jetzt, deswegen fördere ich das auch sehr bei Leuten, die meinetwegen Asperger im autistischen Spektrum sind oder irgendwas sonstiges, psychische Erkrankungen, irgendwas. Und die scheinbar seltsame Fragen stellen, die aber gar nicht seltsam sind. Wenn du sie einfach mal beantwortest, dann merkst du selber, oh, Das Einzige, was daran seltsam ist, dass ich die Antwort nicht kenne. Ja? Warum hängen Wolken im Himmel? So. Scheiße, wisst ihr das? Und das hat mich super genervt, wirklich. Du kannst dir nicht vorstellen, wie mich das als Kind genervt hat, dass immer, wenn ich was wissen wollte, dass das dann nicht verfügbar war. Und dann habe ich mir gesagt, so möchte ich nicht sein. Ich möchte es erzählen, einfach. Also wenn ich es recherchieren kann, recherchiere ich es. Und so mache ich es bis heute.
Also ist das so ein bisschen each one, teach one mäßig? Also dass du einfach dein Wissen irgendwie so ein bisschen auch zurück in die Gesellschaft geben willst? Kann man das so verstehen?
Nee, nur wenn die Leute fragen. Also ich hab gar keine Mission, weil du vorhin Missionen gefragt hast. Ne? Ich habe keine Mission, ich will nichts. Also klar, wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich mir wünschen, dass alle Menschen verstehen, wie Zahlen funktionieren, wie ein naturwissenschaftlicher Beweis funktioniert, dass das Gesellschaftliche besser nach den Zahlen kommen sollte und nicht vorher, weil sonst hast du keine Grundlage für deine soziale oder kulturelle Entscheidung. Aber das, so ist die Welt nicht. Ich darf mir nichts wünschen und deswegen kann ich die Menschen nur mit Informationen versorgen. Was sie damit machen, ist dann deren Sache. Also das ist keine Mission und du hast schon recht, es ist aber sehr eins zu einsig, würde ich es jetzt mal nennen. Also wenn einer was fragt, kriegt der eine auch die Antwort. Nur oft stelle ich dann auch ins Netz. Ich frage die dann, zum Beispiel haben wir diesen ganzen Sommer gemacht, Tiere bestimmt mit den Leuten. Das kommt dann auch ins Netz, sodass alle was davon haben. Oder wenn Schüler und Schülerinnen fragen, dann sage ich immer, ich kann jetzt nicht für jeden Schüler und Schülerin in der ganzen deutschsprachigen Welt was machen. Wir können aber zusammen die Facharbeit machen, wenn deine Schule schriftlich auf Papier von der Schule mit echter Unterschrift erlaubt, dass wir es ins Netz stellen dürfen. Mhm. Also da achte ich natürlich schon drauf.
Filme und Comics haben in deinem Leben schon immer eine große Rolle gespielt. Wenn man es super einfach runterbricht, dann könnte man sagen, dass dich Spider-Man in gewisser Weise zur Biologie inspiriert hat, Blade Runner zur Genetik. Aber dann gibt es noch einen dritten Film, auf den ich dich unbedingt ansprechen wollte, und zwar in Schweigen der Lämmer. Da gibt es eine Szene, in der zwei so nerdige Insektenforscher in ihrem riesigen Labor so eine in einer Leiche gefundene Insektenpuppe untersuchen und damit finden die dann so erste Hinweise auf den Mörder Buffalo Bill. Als der Film rauskam, warst du 21 Jahre alt und du warst mitten im Studium. Wie sehr hat dich dieser Film und vor allen Dingen diese Szene beeinflusst?
Es war so, dass die keiner gesehen hat, die Szene. Also das war total lustig. Also für mich war das ja normal. Also naturkundliche Museen und so weiter mit Karohemd tragenden, Brille tragenden Nerds und Mikroskopen, das ist für mich, das kann man jetzt schwer erklären, aber das ist für mich überhaupt nichts Besonderes gewesen. Also das ist so wie, keine Ahnung, ein Glas Wasser oder so, wo du sagen würdest, ja, okay, Leute, oder eine Tasse Kaffee. Und aber lustig fand ich, dass keiner die Szene gesehen hat. Und dann habe ich auch Vorträgen früher, damals, jetzt heute mache ich das nicht mehr, habe ich die Szene mal gezeigt und habe ich gesagt, gucken Sie mal, das ist jetzt zwar keine klassische insektenkundliche Kriminalistik oder kriminalistische Insektenkunde, aber da kann ich Ihnen an dem Beispiel mal kurz erklären, warum Insekten eine Spur sein können. Im Tatort und alle so, was für eine Szene? Die kriege ich. Und dann habe ich die halt eingeblendet, wusste immer noch keiner. Also das fand ich eher interessant, dass genau das, was ich vorhin kurz angedeutet habe, dass die naturwissenschaftliche oder sagen wir mal die messbare Grundlage dessen, worauf dann die Geschichte beruht, weil wie du schon richtig sagst, das ist ja eine objektive, tatsächliche, messbare Spur, die auch wirklich weiterführt, die vergessen die Leute oder denken, das wäre nur so ein bisschen Zuckerguss oder so. Also das fand ich sehr lehrreich. So, also geprägt hat mich es nicht, nur ich habe gelernt, okay, das interessiert keinen. Also du solltest Fragen beantworten, wenn jemand was fragt, aber wenn keiner was fragt, dann halt die Klappe. Erzähl niemals, egal warum, niemals, niemals, niemals irgendwas über Naturwissenschaften, weil es interessiert einfach keinen. Also das ist leider so.
Könnte das vielleicht auch daran liegen, dass der erste Kontakt mit der Naturwissenschaft, also diese erste Wissensvermittlung, meistens nicht Begeisterung ist, sondern irgend so ein Zwang in der Schule?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine Charakterfrage. Also du, entweder interessierst du dich eher für Daten, Tatsachen, Messungen, objektive Dinge oder du interessierst dich eher für gesellschaftliche Zusammenhänge oder so. Ich kann das mal ein Beispiel sagen. Mhm. Sehr, sehr viele Leute wissen Dinge über das britische Königshaus. Obwohl das absolut nicht die geringste Bedeutung für irgendeinen Menschen hat. Wahrscheinlich noch nicht mal für die meisten Engländer und Engländerinnen. Okay. Und das kommt daher, dass viele Menschen halt so gestrickt sind, was ja auch nachvollziehbar ist, dass sie sich eben über soziale Kontakte, soziale Netzwerke, soziale Informationen, Gefühle, Gedanken, Meinungen, Hoffnungen, das Heranwachsen von Familien, Vorbilder und so weiter, darüber machen sich Gedanken. Und die Leute, mit denen ich halt arbeite oder wie ich auch selber arbeite, da geht's, diese Themen spielen keine Rolle. Null. Da geht's um Messungen und Tatsachen, die irgendeine Bedeutung haben für einen bestimmten Anlass. Also jetzt könntest du ja sagen, ja gut, aber die Kinder vom Königshaus sind ja auch objektiv messbar. Okay, aber dann würde ich sagen, gut, damit endet die Messung.
Ich denke, was anderes. Das bedeutet ja implizit, dass Naturwissenschaftler dann ein besonderer Schlag Mensch wären.
Ja, ist auch so. Das ist auf jeden Fall so. Deswegen reden die meisten ja nicht mit der Presse. Du hast ja vorhin angesprochen, wie kommt das? Die meisten wollen ihre Ruhe haben. Ich habe zum Beispiel, ich kann mal ein Beispiel sagen, ich habe einen Kollegen, der hat ein einziges Mal in seinem Leben mit der Presse gesprochen. Das war ein sehr großer Fall. Da bin ich extra aus den USA. Ich habe früher in den USA gearbeitet. Da bin ich extra eingeflogen und bin dann vor ein Gericht in einer kleineren Stadt gegangen. Das war in jeder Zeitung, in jedem Sender, das war überall. Das kann man sich nicht vorstellen, was da los war. Und der eigentlich, sagen wir mal, die bessere Heldengeschichte, was die Spurenkunde angeht, wäre eigentlich von meinem Kollegen gewesen. Und der hat so eine Angst vor der Presse gehabt, dass er das einzige Mal, als er überhaupt mit wem geredet ist, hatte der sich eigentlich versteckt und verschanzt in seinem Museum und hat extra lange gewartet und hat die falsche Annahme gemacht, dass wenn das Museum schließt, dass dann auch die wartende Presse weggeht. Der hat halt keine Ahnung, wie Presse funktioniert. Der hat so gedacht, die haben auch so eine Art Öffnungszeiten oder sowas. Und der hat vorher und nachher nie wieder mit der Presse geredet. Also das ist tatsächlich ein besonderer Menschenschlag, das stimmt.
Während gerade Tatorte grausamer Verbrechen auf die meisten Menschen abstoßend wirken, empfindest du dort eine große Ruhe, hast du mal gesagt. Ist es diese klare Ordnung und Struktur aller Spuren, die dir diese Ruhe gibt und die du wie in einem Rätsel einfach nur entschlüsseln musst?
Ja, Rätsel finde ich eigentlich auch langweilig, weil die klappen bei mir auch oft auch nicht. Also ich finde das zum Beispiel total ätzend. Die meisten Kreuzworträtsel kriegen die Leute ja nur raus, weil sie dann so eine Hilfe, irgendwie eine Kreuzworträtsel-Lösungshilfe da benutzen und so. Das finde ich irgendwie auch nicht so spannend. Nee, es ist eher so, weil es geht nur noch um das Messbare. Also der ganze Rest spielt dann in dem Moment keine Rolle, weil es ist halt so, die Angehörigen, wenn die mal da sind, das passiert ja auch, wir werden ja auch von Angehörigen beauftragt, die wissen, dass wenn sie was Spurenkundliches wenn sie eine spurenkundliche Untersuchung haben wollen, dann müssen sie auch über die Spuren reden. Also die können dann sozusagen das Gefühlsmäßige hinreichend zurückstellen. Aber das ist ja ein Sonderfall. In der Regel ist ja überhaupt gar keiner da, der diesen Spurenbereich abdeckt, den wir machen, also Insektenblut, sowas, DNA. Und dann hast du einfach deine völlige Ruhe, weil du weißt, da geht jetzt keiner hin, also da stört jetzt keiner, weil das ist jetzt irgendwie abgeschirmt. Das ist ein Sonderfall, das ist eine Blase, das ist eine soziokulturelle, zeitliche Besonderheit. Und in die kann ich jetzt reingehen und habe da meine Ruhe. Das ist eher so, warum das so beruhigend ist. Also dieses Rätsellösen an sich, das mache ich gerne, aber auch eigentlich nur, weil dann kannst du dich da sehr gut rein vertiefen. Ich muss dazu auch sagen, dieses Vertiefen ist auch... das ist nicht so einfach für andere. Also wenn du dich zum Beispiel mal sehr schnell in irgendwas rein vertiefst, ganz, ganz schnell, dann finden die anderen Leute das auch total komisch. Also weil du dann, also ich kann mal ein Beispiel sagen, ich hatte gerade, das können jetzt die Zuschauer und Zuschauerinnen nicht hören, aber ich hatte vorhin so 40er Jahre englische Radio, also englische Musik aus den 40ern laufen. Und dann, da draußen hört man die Vögel, die sich streiten. Und da habe ich mich dann sofort reingefuchst. Also ich saß gestern direkt mehrere Stunden da und habe mir direkt mal alle Informationen zu britischer 40er-Jahre-Musik rausgeholt, habe direkt in der Wikipedia alles Mögliche geändert, also in der echten Wikipedia, weil da bestimmte Einträge nicht ganz stimmten, habe dann direkt was über Fliegerbomben noch gelernt und Unterschiede zwischen Luftminen und anderen Bomben und so. Und das ist sehr beruhigend für mich, aber wenn andere zugucken, finden die das merkwürdig, weil sie sich fragen, warum sitzt der seit 10 Stunden da und bewegt sich nicht?
Nee, ich verstehe das, aber was da ja vor dir liegt, ist ja eine Struktur oder eine gewisse Ordnung. Ne?
Ja.
Die existiert ja. Oder es ist, die Dinge sind ja irgendwie arrangiert.
Ja.
So. Und im Grunde genommen ist es doch die eigentliche Begeisterung da dran oder das, was dann wahrscheinlich diese Ruhe geben könnte, ist es doch, dass man sich quasi einfach nur da reindenken muss in diese Welt. Dass man quasi einfach nur verstehen muss, wie ist denn das und das angeordnet? Wie funktioniert denn dies und das und so weiter?
Da hast du recht. Das Problem ist nur, es ist gleichzeitig auch eine Unordnung, weil natürlich, es gibt ja keine richtige Ordnung. Ne? Also sagen wir mal, du sortierst Farben, die könntest du ja auch noch in einem anderen System, also anstatt Spektralfarben zu nehmen, könntest du ja auch irgendwas anderes nehmen. Du könntest ja nach Buchstaben sortieren, ja.
Aber deine Blutspuren zum Beispiel, die sind ja klar von da nach da und so weiter und dann liegen da und so weiter.
Ja, das stimmt. Aber, ja, du hast, das stimmt alles, was du sagst, ne? Es ist nur beides gleichzeitig. Es ist gleichzeitig an einem Ruhepunkt angekommen, wo sich nichts mehr verändert. Der Tod ist, blutet dann
so
nicht mehr, spritzt,
genau,
oder haut keiner mehr drauf oder ähnliches oder sticht keiner mehr rein. Aber gleichzeitig ist es eine Unordnung, die, das hast du ja auch schon gesagt, die man dann entschlüsseln kann. Und die eigentliche Ruhe entsteht aber eher durch die Vertiefung einfach nur in, egal ob es ordentlich oder unordentlich ist, in die Beschreibung, würde ich das mal nennen. Und aus der Beschreibung entsteht dann häufig was. Also gerade bei Blutspuren. Es ist so, dass auch wenn das Blutspurenbild sehr, sehr klar wirkt, stimmt häufig was nicht. Ich kann mal ein Beispiel sagen. Also wir hatten mal ein sehr schönes Blutspurenbild, das war aber hinter einer Gardine. Das konnte da aber überhaupt nicht sein. Also das ergab überhaupt gar keinen Sinn, weil das Blut nicht durch die Gardine fliegen konnte. Und dann war es also sozusagen wichtig, ganz ruhig in dieser stillen Blase sozusagen mal zu gucken, ob nicht eine falsche Grundannahme sich hier eingeschlichen hat und die dann weiter zu verfolgen. Das heißt, du kommst dann von den Blutspuren auf ein ganz anderes Thema, nämlich auf was Größeres, was wir normalerweise nicht sehen. Wir gucken nur auf kleine Sachen. Also ich glaube, alles, was du sagst, stimmt. Und hinzu kommt aber, dass du einfach einen Grund und einen Anlass hast, dich sehr zu konzentrieren. Und dass es dann keiner mehr komisch findet, weil normalerweise finden es halt alle komisch, wenn du das machst.
Was treibt einen da an? Ist das so ein bisschen Verantwortungsgefühl?
Nee, also Verantwortungsgefühl, das habe ich in der Situation. Also das habe ich aber jetzt nicht so allgemein. Sagen wir mal so, die Menschen, die ich jetzt kenne in meinem Beruf, also insbesondere die auch als Freiberufler oder die seltsame Fälle bearbeiten, da bist du eh extrem menschenfreundlich. Also ich meine, hier kommen Leute an, denen da hat das Bild geweint, was an der Wand hängt und gleichzeitig ist der Neffe ertrunken, da muss es irgendeinen Zusammenhang geben. Oder die heilige Walburga hat Leichenöl geschwitzt oder in Neapel im Dom verflüssigt sich das Blut des heiligen Januarius. Und wenn du solche Fälle machst, dann musst du sowieso einfach menschenfreundlich da rangehen. Da kannst du jetzt nicht sagen, ich habe jetzt hier irgendeine Meinung über Religionen, ich habe eine Meinung über Übersinnliches, ich habe irgendeine Meinung, sondern du hältst einfach deine Fresse und guckst dir die Spuren an. Und deswegen ist es so, die Verantwortung ergibt sich, sagen wir mal, das ist gar kein Thema bei uns im Team, weil wir sowieso wissen, dass wir vernünftig oder nennen wir es mal mit einem Fremdwort oder mit einem Fachwort, humanistisch musst du da rangehen. Also du musst davon ausgehen, okay, ob die höheren Mächte existieren oder nicht, spielt jetzt überhaupt gar keine Rolle. Die haben dich ja spurenkundlich beauftragt. Und ob die das hinterher dann wieder mit höheren Mächten oder dem Bösen bei Kriminalfällen, ob es das Böse gibt oder nicht, das ist mir vollkommen egal. Interessiert mich überhaupt nicht. Sondern es geht darum, wie ist jetzt das Sperma dahin gekommen oder nicht dahin gekommen und warum kann das da sein oder die Textilfasern oder sonst irgendwas. Und das ist, ich würde das deswegen nicht unbedingt verantwortungsbewusst nennen, sondern das ist eine zwingende Grundvoraussetzung. Menschenfreundlichkeit und gründliches Arbeiten, so würde ich das nennen. Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum du das in unserer Arbeit sowieso immer haben musst. Also du kannst kein Gutachten machen, was scheiße. Ich habe zum Beispiel gerade eins geschrieben, da haben die mal wieder viel zu wenig Geld gehabt und ich musste die Hälfte selber bezahlen dafür. Das ist ein sehr, sehr, sehr großer Fall, der international auch ist. Dann haben wir gesagt, komm, ist egal, das mache ich jetzt trotzdem. Und dann habe ich aber gesagt, okay, ich kann jetzt nicht auch noch ein 40-stündiges Gutachten da dranhängen. Da machen wir jetzt einen Zweiseiter draus, wo alles drinsteht, was sie auch benutzen können. Das ist 100% vollwertig. Mhm. Und dann war es das. Also so gesehen, meine Verantwortung ist dann, irgendwas zu machen, was nicht zur totalen Selbstausbeutung führt, aber was natürlich dem Klienten auch was nützt. Und das ist eigentlich bei all unseren Fällen so.
Gegenüber des Klienten hast du dann sozusagen die...
Ja, nur gegenüber den Kleinen. Also wie gesagt, gut, böse, dick, dünn, groß, klein, jung, alt, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Also die oder wahr oder in irgendwelchen religiösen oder sonstigen Sinn. Es gibt nur naturwissenschaftliche Wahrheit bei uns. Mehr ist es nicht. Mhm. Das ist natürlich manchmal schwer zu verstehen. Die meisten verstehen es eigentlich erst am Tatort, weil da, wenn die dann, also früher haben wir die Studenten ja mitgenommen, die Studentinnen an den Tatort. Und wenn die dann gekommen sind, die haben sofort gemerkt, dass sie das total überfordert, weil sie die ganze Zeit immer nur an Gefühle und juristische Gerechtigkeit gedacht haben.
Wenn ich dich mal gerade unterbrechen darf. Der erste Gedanke, den man da hat, ist, er macht es so ganz pathetisch, um den Opfern zu ihrem Recht zu verhelfen. Zum Beispiel. Also da ist jetzt jemand erstochen worden, man weiß nicht, wer das ist und so weiter. Also dann könnte man ja da hingehen und versuchen, so gut zu arbeiten, wie es nur irgendwie geht, damit das Opfer Gerechtigkeit bekommt oder wie auch immer. Ne? Mhm. Man könnte sagen, so wie du eben gesagt hast, das mit dem Klienten. Aber gleichzeitig sagst du ja auch immer wieder, dass du da eigentlich emotional sehr distanziert bist, um deine, ja, ich denke, deine wissenschaftliche Integrität da irgendwie nicht zu gefährden oder wie auch immer. Oder deine Arbeitsweise nicht zu beeinflussen, damit du da irgendwie tendenziös bist oder wie auch immer.
Also weißt du, die Wahrheit ist, mir macht das einfach Spaß, fertig. Also die
siehst du, das wollte ich wissen.
Mehr ist das nicht.
Ja, ja, wenn es so ist, dann ist das so. Dann ist das so. Ja, okay. Dann ist das der Kern der Sache.
Das ist der Kern der Sache.
Aber ist das schon mal bei irgendjemand angekommen? Außer bei den Leuten, denen du das erklärt hast?
Das interessiert keinen. Wir sind, also jetzt, die Tina sitzt ja drüben, die sieht man jetzt in der Kamera nicht, aber und alle anderen, die jemals mitgearbeitet haben hier oder die auch immer noch mitarbeiten, wir sind in einem Beruf, wo sich kein Mensch für unsere Einstellungen interessiert. Das ist absolut egal. Die Menschen sind komplett bei sich. Jeder hat Interessen. Das Gericht, die Staatsanwaltschaft, die Angehörigen, die Nebenklage, Opfer, die beim Sexualdelikt einfach nur Aufklärung für sich selber haben wollen, also wie der Ablauf war. Die sind ganz bei sich. Die haben riesige Ballons über sich und deswegen.
Aber
hört uns keiner zu. Wir erzählen, also außer bei so einem guten Interview, fragt ja auch keiner danach. Also,
das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich wollte gerade sagen, eine rhetorische Frage, weißt du, wann es wichtig ist, nämlich wenn man dich versucht als Mensch zu verstehen, dann ist es ja
genau,
super relevant.
Genau, halt. Aber das ist mir auch nicht wichtig. Also ich trete da nicht als Mensch auf in so einem Fall.
Nee, das ist ja klar.
Sondern als der Spurenkundler, und ich erwarte wirklich nicht, dass sie sich auch nur im Geringsten für mich interessieren, wirklich
klar.
nicht.